Gabi Fröhlich wünscht Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir kennen Bildungskrisen, Bildungspläne und Bildungsoffensiven. Gemeint sind damit die intellektuellen Fähigkeiten unserer Kinder, von denen offensichtlich der Eindruck entsteht, dass sie sich im Sinkflug befinden. Aber ist es wirklich das? Immer mehr Zeit wird in der Schule verbracht. Es gibt eine Überfülle an intellektuellen Angeboten. Allein die Kinder scheinen mehr oder weniger desinteressiert. Man diszipliniert die Schüler mit wachsendem Leistungsdruck und entschädigt sie gleichzeitig mit einem schillernden Vergnügungsmarkt in der Freizeit. Geht das Konzept auf? Das fragen wir in dieser Lebenshilfesendung Maria Elisabeth Schmidt. Sie ist Buchautorin, hat 10 Jahre lang als Direktorin die katholische Initiative KidsNet geleitet, bei der es um eine spielerische Weitergabe von Werten und des katholischen Glaubens geht. Bei dem kanadischen Entwicklungspsychologen und Bindungsforscher Professor Gordon Neufeld hat sie studiert und mit den dort empfangenen Impulsen vor 5 Jahren den Gipfel der Herzensbildung gegründet. Und natürlich möchten wir jetzt erst einmal von ihr wissen, was das ist. Herzlich willkommen, Frau Schmidt. Wir haben Sie im Hintergrund eben schon gehört, jetzt hören wir Sie richtig. Hallo, grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Fröhlich. Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Frau Schmidt, der Gipfel der Herzensbildung, was ist das für ein Konzept?
Das ist die Frucht eigentlich meiner Arbeit mit den Kindern und meines Studiums, weil ich gesehen habe, dass immer mehr Wert auf die intellektuelle Bildung gelegt wird, aber die Voraussetzung dazu, mit angeeignetem Wissen verantwortlich umgehen zu können, das ist erst Bildung. Und dazu brauche ich Herzensbildung. Also es geht nicht unbedingt nur um den Intelligenzquotienten, der IQ, der steht ja fest, der ist nicht variabel, aber der EQ, diese emotionale Intelligenz oder schöneres Wort Herzensbildung, kann durchaus herangebildet werden. Man kann das nicht lernen oder lehren, sondern das kann eben nur heranwachsen und das bedarf bestimmter Bedingungen. Und die möchte ich verfügbar machen für Eltern und für alle, die an der nächsten Generation, an unseren Kindern und an einer Zukunft interessiert sind, damit ihr Leben gelingen kann und sie im Grunde frohe und glückliche Menschen werden können, auch wenn nicht alles so rosig ist im Leben.
Ja, Sie sprechen da durchaus auch aus eigener Erfahrung. Also wie kann Leben gelingen? Das ist ja etwas, was uns wirklich alle irgendwie beschäftigt. Und meistens glauben wir doch, dass Leben dann gelingt, wenn es so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn wir aber jetzt Ihre persönlichen so Eckdaten kurz anschauen. Sie sind 55 Jahre alt, entstammen einer katholischen Großfamilie. Leben im Rheinland. Sie waren mit Stefan Schmidt verheiratet. Wie viele Jahre?
Wir waren 17,5 Jahre verheiratet und kannten uns ein Jahr länger.
Die Ehe blieb kinderlos und Ihr Mann starb dann vor einigen Jahren an einem Tumor. Sie hatten selbst immer von einer glücklichen Familie mit vielen Kindern geträumt. Das, was Sie dann erlebt haben, klingt nach vernichtenden Schicksalsschlägen. Viele hätten es auf jeden Fall so gesehen. Sie aber haben ein Buch über die Geschichte Ihrer Ehe geschrieben mit dem Titel »Ich liebe dich, so wie ich bin«. Wir haben das auch schon hier in Radio Horeb mal vorgestellt. Ein Buch voller ganz persönlicher Gedanken und auch voller Dankbarkeit. Also ich habe mich gefragt, ob diese Herzensbildung, um die es heute geht, dann auch etwas mit der Fähigkeit zu tun hat, mit Leid umzugehen.
Ja, absolut. Also das ist auch eigentlich die Kernaussage meines Buches, dass eben trotz des Schicksals ein sehr positives ist. Also ich saß zum Beispiel am Sterbebett meines Mannes, als ich den Anruf bekam, dass mein Bruder tödlich verunglückt ist und der hatte Zwillingsnichten, 9 Jahre alt und die Frau halt hinterlassen. Das waren schon harte Schläge. Aber die Kernaussage meines Buches ist eben, dass Glück, wahres Glück, und das ist, wonach wir uns alle sehnen, unabhängig ist von irgendwelchen Umständen. Denn Glück wurzelt in Beziehung, in Bindung. Wir sind Bindungsgeschöpfe. Und wenn wir eine gesunde Beziehung heranbilden können, erst zu uns selbst und von dem Ort heraus zu unserem Nächsten, oder eben auch zu Gott, wenn wir gläubige Menschen sind, dann kann unser Leben gelingen. Und wir zerbrechen, also Herzensbildung beinhaltet im Grunde, also als Definition, es schmückt den reifen Menschen, es beinhaltet drei Kerneigenschaften, die dann ganz viele weitere Früchte bringen. Und das ist eben, das eine ist einfühlsame Fürsorge, diese Fähigkeit, dann Stabilität, also heute sprechen wir von Resilienz, Widerstandskraft, und das ist eben das, was bei mir heranwachsen konnte. Ich durfte die Erfahrung machen. Das heißt, dass ich eben nicht an den kleinen oder sogar an den großen Widrigkeiten des Lebens zerbreche, sondern daran sogar reifen kann. Und die dritte, die Krönung, ist dann die Integrität, also dass ich ein soziales Wesen sein kann. Das heißt, ich kann in einer Gruppe meine Meinung beibehalten und auch vertreten, ohne dabei die anderen in der Gruppe zu verletzen oder denen auf die Füße zu treten. Und andererseits gehe ich aber auch in der Gruppe nicht auf, so nach dem Motto, aus Angst, da irgendwie mich unbeliebt zu machen, werde ich ganz konform und behalte meine Meinung für mich, wenn ich überhaupt eine habe. Und diese drei Kerneigenschaften machen eigentlich die Herzensbildung aus. Und es gibt dann also im Grunde drei, für diese drei Reifeprozesse auch drei, ich spreche gerne von Blumensträußen an Eigenschaften, und die wünschen wir uns alle für unsere Kinder, aber auch für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Also Freundlichkeit, ich nenne mal nur einige, Courage, Hilfsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und auch die Freude daran, Verantwortung zu übernehmen, Selbstbeherrschung, Treue, Verbindlichkeit, Dankbarkeit auch, Ausgeglichenheit, diese Balance, dann eben die erwähnte Widerstandsfähigkeit und die Integrität. Also man kann sagen, Herzensbildung ist die Frucht gelungener Bindung und menschlicher Reife. Und Bildung setzt deshalb Bindung voraus. Denn wissenschaftlich ist es erwiesen, dass die Unreifen nur denen folgen können und auch nur in der Lage sind, von denen zu lernen, an die sie gebunden sind. Und das ist auch die erste Aufgabe unseres Gehirns. Unser Bindungsgehirn sagt, das Überleben hängt davon ab, schon beim Säugling, dass ich gut gebunden bin. Denn meine Mutter, im Normalfall sind es die Eltern als Hauptbezugsperson, wenn da die Bindung hergestellt ist, sorgen die für mein Überleben. Und das Gehirn gibt bildlich gesprochen erst Energie frei für reife Entwicklung. Ich meine hiermit nicht das Körperwachstum. Im Normalfall geschieht das, außer vielleicht im Krieg, ein bisschen langsamer. Aber im Normalfall ist das biologische, das physiologische Wachstum einfach nur mit laufenden Jahren, die man lebt. Also wenn man älter wird, wird man zwangsläufig körperlich reifer und irgendwann geschlechtsreif, zeugungsfähig, fruchtbar. Aber die emotionale, die psychologische Reifeentwicklung, das ist die Herzensbildung, die ist nicht unausweichlich. Die bedarf bestimmter Bedingungen.
Da wollen wir heute näher drauf eingehen. Nehmen wir erstmal das Wort Herzensbildung. Also wenn man so erstmal das Herz nimmt, da viele Leute malen Herzchen, wenn es um Gefühle geht. Ich glaube, viele verorten die Gefühle im Herzen, aber wenn wir davon von Herzensbildung sprechen, ist das doch mehr als einfach Gefühle.
Ja, aber es ist eben so, dass wir heute so verkopft sind, dass die Gefühle immer so zur Seite getreten werden. Also zu 95% ist unser Ansatz auch zum Lernen, ist unser Erziehungsansatz verhaltensorientiert, dieser Behaviorismus. Aber dass die Emotionen uns, die dahinterliegenden Emotionen uns zu einem bestimmten Verhalten bewegen, das wird oft ausgeblendet, und hier liegt der Hase im Pfeffer. Also ich kann sicher, wie Watson damals gesagt hat, ich kann sagen, geben Sie mir 30 beliebige Kinder, und ich mache aus dem einen Anwalt, aus dem anderen Arzt, aus dem anderen was weiß ich was, einen Juristen oder Polizisten. Aber das kann er sicher machen. Aber er ist nicht in der Lage, einen nicht korrupten Polizisten zu machen, einen loyalen Anwalt auszubilden und so weiter. Das heißt, die Herzensbildung ist das, was uns hilft, uns die Freiheit zu schenken, dass das Herz tun kann, wozu es da ist. Das Herz ist in allen Kulturen das Symbol für die Liebe und für den Sitz der Emotionen. Und wir wissen das alle, wenn wir wütend sind oder im Affekt reagieren, es sind Gefühle, die uns bewegen. Und was wichtig ist zu wissen, ist, dass die Gefühle uns immer dienen sollen, das Überleben zu sichern. Ein Beispiel, ich verirre mich im Wald und es knistert hinter mir, dann habe ich das Gefühl der Angst und diese Emotion, dieses Gefühl bewegt mich dazu, entweder eben zu fliehen oder anzugreifen oder alle Sinne darauf zu richten, auf die Konzentration, aus diesem Wald wieder rauszukommen oder irgendwo hinzukommen, wo ich hin möchte. Alles andere filtert das Gehirn dann aus. Also Hunger, Müdigkeit, Kopfschmerz, das kommt alles wieder hoch, wenn das Überlebensziel erreicht worden ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Menschen eine Beziehung zu unseren Emotionen bekommen. Denn der große Vorteil ist, wenn ich das habe und meine Gefühle fühlen kann, dafür brauche ich ein weiches Herz, und die Gefühle ausdrücken kann, dann kann ich das nämlich verbal tun. Dann kann ich sagen, Frau Fröhlich, ich bin hochgradig frustriert. Ich habe ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen und bin jetzt in der Sendung und oder was weiß ich. Wenn ich diesen Zugang nicht habe, dann bin ich so frustriert und fühle das nicht und der Frust wandelt sich in Aggression. Und wir haben, wie wir sehen, ein riesen Aggressionsproblem in unserer Gesellschaft. Und Depression ist ja auch eine Form von Aggression. Und die Suizidraten sprechen ja Bände. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gefühle haben und dann aber lernen, damit umzugehen. Und zwar in einer friedlichen, verantwortungsvollen Weise.
Vielleicht machen wir da mal einen kleinen Seitenabstecher im Umgang mit Gefühlen. Es geht ja auch immer darum, wie können wir Kinder dazu befähigen, ihre Gefühle wahrzunehmen, auszudrücken, damit sie nicht im Unterbewusstsein eine ungute Rolle spielen, die dann hinterher sozusagen vom Verstand und vom Verhalten sanktioniert wird abgesegnet wird immer. Sie haben das Beispiel genannt im Wald, nicht? Da ist es ja klar, da brauchen wir das. Jetzt nehme ich mal so ein Beispiel aus dem Leben gestern. Der Jüngste saß auf meinem Schoß, der Zweite wollte auch drauf und das hat ein Riesentheater gegeben, weil beide auf den Schoß wollten. Da geht es dann nicht ums Überleben. Dennoch sind die Gefühle bei dem anderen sehr stark gewesen, sehr heftige Gefühle, der unbedingt eben auch auf diesen Schoß wollte.
Ja,
Man da fruchtbar mit umgehen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wichtig ist zu unterscheiden zwischen Emotionen und Gefühlen. Gefühle sind auch Emotionen, aber Gefühle sind der Teil der Emotionen, der uns bewusst ist. Und das ist wichtig. Wir können nur mit dem umgehen, was wir bewusst haben. Wenn wir nicht wissen, dass draußen gerade Gift in der Luft ist, atmen wir die ganz normal ein und haben ein Problem. Also wir müssen das wissen. Und deswegen können wir den Kindern helfen, indem wir wie ein Detektiv, gerade bei kleinen Kindern, gucken, was hat der für ein Gefühl. Also der Zweite, der auf ihren Schoß wollte, der als Bindungsgeschöpf, er brauchte gerade Nähe. Und das ist wie ein leerer Bindungsmagen. Ich brauche jetzt Nähe zu Mama. Und diese Nähe war jetzt bedroht, dazu noch durch ein Geschwisterchen. Und das ist ein großer Frust für das Kind. Und wenn das diese Trennungserlebnis hat, dann kommt zu dem Frust eben der Alarm dazu. Das sind schon zwei von drei Kernemotionen, die es gibt. Und das kann eben schnell zu Aggressionen führen. Wir müssen sagen, das ist aber jetzt schade. Das heißt, wenn wir auf der Seite des Kindes bleiben und die Gefühle versuchen auszudrücken für unser Kind und zu beschreiben, damit das Kind im Laufe der Jahre unterscheiden kann und nicht nur Liebe und Hass kennt, also schwarz und weiß, sondern auch den Unterschied kennt und weiß, wann bin ich traurig, wann bin ich enttäuscht, wann fühle ich mich unsicher, diese ganzen Gefühle, diese zarten Gefühle, wann schäme ich mich, wann ist mir etwas peinlich, wann fühle ich mich zurückgesetzt. Und dieses, also wenn Sie das kennen, dann können Sie das viel schöner ausdrücken und das sorgt dafür, dass Sie auch als Mutter dann ganz anders reagieren. Das ist was anderes, als ob ein Kind jetzt sagt, geh da weg und Mama und du hast mich nicht lieb, oder ob das Kind sagt, Mama, ich möchte so gerne kuscheln, ich habe schon 2 Stunden nicht mehr oder was weiß ich, auf deinem Schoß gesessen, dann reagieren sie auch ganz anders. Das heißt, dann gibt es auch diesen Konflikt nicht so groß. Und dafür braucht unser Kind diese Herzensbildung, die diese Fähigkeit beinhaltet. Also ich möchte ein kurzes Beispiel bringen. Wenn Sie einen Samen haben von einem Eichenbaum, der trägt in sich das gesamte Potenzial, um ein stämmiger Eichenbaum zu werden. Aber wir kennen auch mickrige Eichen oder Eichen, die eingehen. Und genauso ist es bei uns auch. Wir Menschenkinder brauchen einen Ort, in dem wir eingepflanzt sind, also die Familie. Und dann brauchen wir in diesem Ort einen Raum, wo unsere Wurzeln tief wachsen können, unsere Bindungswurzeln. Und diese Wurzeln erhalten ja aus dem Erdreich, aus diesem Raum, alle Nährstoffe, die sie für ihr Wachstum benötigen. Und das ist das, also unsere große Herausforderung, das den Kindern zu geben. Aber der Herzensgipfel erklärt eben basierend auf dem Neufeld-Ansatz, welche Bedingungen das sind und wie ich die in welchem Lebensjahr heranbilden kann, weil mit der wachsenden Reife wächst ja auch das Gehirn. Es hat gar nicht von Anfang an alle Fähigkeiten. Es ist mit 26 erst ausgewachsen, wissen die wenigsten. Wie kann ich dann immer das nähren, zu dem das Kind in dem und dem Alter schon fähig ist? Und es gibt 6 Bindungswurzeln und darüber spreche ich auch in der Erziehungsserie, die ja auch bei EWTN ausgestrahlt wird, aber auch als DVD erhältlich ist, wo man sieht, aha, im ersten Lebensjahr kann das Kind sich nur über die Sinne binden. Das Ungeborene kann sich nur über die Nabelschnur binden und zieht da alles raus, was es fürs Wachstum braucht. Und wenn die nach der Geburt durchtrennt wird, braucht das Kind eine sozusagen psychologische Gebärmutter. Und das ist die Bindung, der Kontext. Und es ist nur in der Lage, sich über die Sinne zu binden und auch nur über einen Sinn zu einer Zeit. Also das klassische Kind, wenn es kein autistisches Kind ist, bindet sich nach der Geburt über die Augen. Es sucht die Augen der Mutter, dessen Herzschlag und Stimme es schon kennt. Und sie können das nutzbar machen, sogar wenn sie ihren Säugling baden. Und wenn sie den aus dem Wasser heben wollen, fängt er vielleicht an zu schreien in vielen Fällen. Die intuitive Mutter, die beginnt zu singen oder zu summen, bevor sie das Kind heraushebt. Und das kindliche Bindungsgehirn switcht um, instinktiv von Haptik, Wasser, auf Audio. Und wenn sie es dann rausnehmen, merkt es gar nicht, dass es aus dem Wasser rausgenommen wird, weil es ist über das Ohr gebunden. Ist faszinierend, gibt viel weniger Probleme für Mutter und Kind. Und das ist auf allen Ebenen so. Wenn ich diese 6 Bindungswurzeln kenne, weiß ich genau, was ich tun kann. Auch beim Jugendlichen, auch beim Erwachsenen. Weil es gibt viele, auch erwachsene Menschen und Jugendliche, die diese 6 Bindungswurzeln noch gar nicht herangebildet haben. Die stehen noch auf der Stufe 2 oder 3. Deshalb sind die alle so gleich. Zweite Bindungswurzel ist die Gleichheit. Da will ich so sein wie. Na, da steige ich in Mamas Schuhe, da bin ich Papas Autoschlüssel und das ist der Ort des Spracherwerbs. Das ist also unglaublich spannend, aber das kann man eben heranbilden.
Wir verstehen dann aber auch gleichzeitig, wie wichtig es ist, dass der Erwachsene eben so eine feste Verwurzelung hat. Nämlich ansonsten ist es so, wenn sich dann 2 Kinder streiten, dann fängt der Erwachsene auch noch an zu schimpfen und sagt, Mensch, ihr, das kann auch nicht wahr sein, dass ihr euch immer zanken müsst und so weiter. Und dann fühlen sich alle alleingelassen.
Ja, genau. Also da ist es ganz interessant zu wissen, dass es eben 3 Reifeprozesse gibt. Man hat immer gedacht, das wäre so ein Entwicklungsprozess vom Kind zum Erwachsenen. Die bedingen sich natürlich wie so ein Mobile miteinander, gegenseitig. Aber zu wissenschaftlichen Zwecken kann man die mal, oder um die besser, leichter verstehen zu können, kann man die mal auseinander dividieren. Das erste ist dieser Emergenzprozess. Das ist diese Aufbruchsenergie, dieses fängt mit 2 an, kennen Sie alle, Hänschen klein ging allein. Alleine machen, alleine laufen, alleine essen. Ja, und damit verbunden ist diese Entdeckerfreude und die Kreativität und das alles. Und der zweite Prozess, der passt zu Ihrem Beispiel, das ist dieser Adaptionsprozess, dass ich mich in meinem Leben damit abfinden muss, dass nicht alles nach meinen Wünschen funktioniert und auch nie funktionieren wird. Es gibt immer Dinge, die ich nicht ändern kann oder die so sind. Und da ist es einmal wichtig, dass Eltern sozusagen wie die Sonne im Universum als die fürsorglichen Alphas, also als die ich bin das Beste für dich, für die Kinder zur Verfügung stehen und die Kinder sozusagen wie die Planeten um die Sonne herum kreisen und nicht gegenseitig in Konkurrenz kommen. Dafür brauche ich eben, muss ich das Kind überzeugen, dass ich das Beste bin und weiß, was gut ist. Und manchmal kann es sein, dass es wichtiger ist, dieses Kind auf den Schoß zu lassen, entweder dazu oder das andere Kind zu vertrösten, weil wir wissen, oh, das stimmt, dieser Junge hatte gerade so viele Probleme oder vieles für ihn heute schon schief gelaufen. und der braucht das jetzt. Oder es kann sein, dass er jetzt mal eine Erfahrung braucht, dass er sich damit abfinden muss, dass es jetzt nicht geht, sondern erst gleich. Kinder können schlecht warten, wissen wir. Und dass ich ihn zu seinen Tränen führen muss, damit er das beweinen kann, dass es nicht funktioniert hat. Denn die drei Grundbedürfnisse, die wir stillen müssen, damit ein Kind zu uns in Bindung fallen kann, sich geborgen binden kann an uns, ist eben das eine Spiel und das andere ist die Ruhe und das dritte sind die Tränen. Wer hätte das gedacht? Das sind die drei wichtigsten Bedürfnisse. Und wenn das Kind das beweinen kann und sagen, Mama, ich will aber auf deinen Schoß, und wir das Kind nicht anfahren, sondern auf seiner Seite bleiben und sagen, ja, mein Schatz, ich weiß, ich würde auch gerne, aber du siehst doch, dein kleines Brüderchen braucht es noch dringender und du musst da ein bisschen warten und das geht jetzt nicht anders. Dann macht das Bindungsgehirn die Erfahrung, oh, ich kann das überleben. Und das ist der Geburtsort, wenn die Tränen kommen, diese Tränen der Trauer kommen, das ist der Geburtsort der Resilienz. Und wie oft vermeiden wir die Tränen, weil wir selber Angst davor haben oder weil es schwierig wird für uns, dass wir jetzt auf einmal nicht so gelitten sind oder beschimpft werden. Aber das ist, was unser Kind braucht. Und das sind sozusagen die Perlen der Reifeentwicklung. Wenn wir diesen Blick bekommen können, gelingt es uns viel leichter, da fest und warmherzig zu bleiben.
Hm. Und der dritte Reifeprozess. Das setzt aber auch wiederum.
Nur um das abzuschließen, der dritte Reifeprozess ist eben dieser Integrationsprozess, dieses einerseits, andererseits, ne, diese Fähigkeiten, soziales Wesen zu werden. Aber bevor ich nicht 5 Jahre alt bin, ist meine linke und rechte Gehirnhälfte noch gar nicht miteinander verbunden. Dieser sogenannte Mischbecher der Emotionen, der präfrontale Kortex, ist noch gar nicht aktiviert. Das heißt, alle Kinder unter 5 sind impulsiv. Die haben die Fähigkeit von der biologischen Hardware her noch nicht. Deshalb spricht man davon, dass das die aggressivste Lebensphase im Menschenleben ist.
Ich bestätige. Ja, es ist, Sie haben eben gesagt, ich bin das Beste, was dir passieren kann, so ungefähr. Mhm. Da frage ich mich, haben wir denn diese Überzeugung? Die Eltern sind doch in aller Regel auch furchtbar verunsichert.
Ja, und das ist eben der Punkt, das große Problem, dass unsere Kultur und unsere Gesellschaft das nicht mehr unterstützt. Das ist nicht bindungsfreundlich, sondern vielleicht eher wirtschaftsfreundlich. Und das ist so wichtig, dass wir den Ort in uns finden und eigentlich wissen wir das. Keiner kennt unser Kind so und liebt unser Kind so wie wir und kann es deshalb auch am besten verstehen. Wir werden durch die Medien verunsichert. Wir werden teilweise diffamiert. Ich sag mal nur die Stichworte als Rabenmutter oder als Gluckenmutter oder neuerdings als Helikoptermutter. Lassen wir uns nicht irritieren. Wir sind das Beste. Selbst wenn wir mit einem großen Mutterherz als Erzieherin irgendwo arbeiten, wir können unsere 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Kinder immer noch deren Bedürfnissen besser und leichter gerecht werden, als wenn wir das für 30 oder 28 tun müssen, die wir teilweise nicht kennen und daher auch gar nicht so gut verstehen können wie die eigene Mutter. Das heißt, wir sind und bleiben das Beste für unsere Kinder und selbst wenn sie mal in den Kindergarten gehen und in die Schule kommen, können wir ganz viel machen, dass sie diese Zeit der Trennung gut überleben und dass wir sie hinterher eben wieder aufbauen und das Herz wieder schmelzen. Dafür müssen wir wissen, wie kann ich die Bindung auch aktivieren. Es ist wie bei einer Ampel. Wenn wir einen Führerschein haben, wissen wir, bei Rot bleibt man stehen. Und wenn wir in den Augen unseres Kindes sehen, dass die Ampel noch auf Rot ist, können wir nichts von denen erwarten. Die sind nicht in der Lage, uns zuzuhören oder geschweige denn sogar uns folgen zu wollen oder von uns lernen zu können. Intuitiv, das muss uns niemand beibringen. Selbst dem Kind muss das niemand beibringen. Wenn Sie einen Säugling im Kinderwagen haben und Sie nähern sich diesem Kind und das kennt Sie nicht, was machen wir alle? Gerade wenn wir keine Zeugen haben, wir springen so lange um den Kinderwagen rum, bis wir die Augen des Kindes gesammelt haben. Wir brauchen erstmal die Augen des Kindes, das ist der erste Teil der Bindung. Dann brauchen wir ein Lächeln. Ne? Wir sagen immer, oh, du hast guck mal, der Himmel ist so blau und dies und das, dass das Kind lächelt, dass wir es zum Lächeln bringen. Dann können wir den dritten und letzten Schritt gehen, dann versuchen wir ein Nicken zu bekommen. Ja, oh, ist das Wetter schön heute, guck mal da, dieser Wauwau und so weiter. Und dann erst können wir ihm zum Beispiel die Hand, den Finger reichen und einer der über 30 Bindungsreflexe ist, das Kind greift danach. Und jetzt weiß ich, ich habe grünes Licht. Jetzt kann ich das Kind auf den Arm nehmen. Mache ich das vorher, gibt es Geschrei. Das Kind sagt uns ganz deutlich, es ist keine Bindung da und es ist für mich gefährlich, jemandem zu nahe zu kommen. Das sind ganz dem Überleben dienende Bindungsinstinkte. Ganz tief verwurzelt. Wir haben das selbst ganz verkürzt. Wenn wir morgens aus dem Haus gehen und der Nachbar kommt vorbei und wir haben keine Zeit, dann sagen wir morgen. Wir nicken dabei und deuten Lächeln an. Das ist Augenlächeln, Nicken. Das ist die ganz kürzeste Form. Das gibt es aber in allen Kulturen. Die Asiaten haben nicht unbedingt den Augenkontakt. Die machen es anders oder schauen auf den Mund. Aber ähnliche Kulturen haben wir überall.
Hm. Also das Herz ist der Sitz der Emotionen. Emotionen sind nicht unbedingt Gefühle. Gefühle ist das, was wir kennen und wahrnehmen. Es gibt aber viele Emotionen, die wir nicht gelernt haben wahrzunehmen. Und zur Herzensbildung gehört auch, diese Gefühle wahrzunehmen und ja, sie ausdrücken zu können, weil sie ansonsten, wenn sie verdrängt sind, zu Aggressionen führen. Ja. So viel erst einmal zum Herzen. Das Ganze, den Kindern das beizubringen, führt über die Bindung und eigentlich haben wir das intuitiv, wissen wir es, aber wir sind schwer verunsichert durch unsere Kultur, die das nicht mehr so kennt. Gucken wir nochmal das zweite Wort Bildung. Was ist denn eine Bildung suggeriert für mich, dass man etwas formt, also dass etwas, was da ist, was nicht geformt ist, geformt wird. Ist das so? Oder
ja und
wecken
nein.
Wir etwas, also, was im Tiefsten da ist?
Also Herzensbildung ist eigentlich das herangebildete, das vollentwickelte Herz, was eben, wo das menschliche und das individuelle Potenzial eben voll zur Entfaltung gekommen ist. Und Herzensformung, also wenn man das Bild hat von dem Bildhauer sozusagen, und Michelangelo, der aus einem Stück Stein klassisch die Pietà formt, dann hat das was mit Wegschneiden und so zu tun. Das ist eigentlich das Bild für den Verhaltensansatz. Ne? Der sagt, also das Verhalten muss so und so sein. Ne? Pretty Woman kriegt beigebracht, wie sie ihr Besteck, in welcher Reihenfolge sie das zu benutzen hat und das alles. Oder ich bringe meinem Kind bei, du musst Danke sagen, Bitte sagen, die Omi küssen und alles Mögliche. Aber wenn wir unser Kind zur Wahrhaftigkeit erziehen wollen, ein kleines Kind, das sich nicht über das Geschenk freut oder dem die Frikadelle von der Großmutter nicht schmeckt, dem muss ich helfen, damit so klarzukommen, dass die Oma nicht traurig ist. Aber wenn ich es zwinge, nicht die Wahrheit zu sagen, also weil es einfach sagen muss, toll, das war lecker, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Die Herzensbildung, dieser Ansatz, der Neufeld-Ansatz, benutzt immer gern das Bild vom Gärtner. Und der Gärtner, ein guter Gärtner, der hegt ein, der hütet, der pflegt, der nährt und schneidet notfalls mal zurück, aber er gibt alles, was für ein gedeihliches Wachstum erforderlich ist. Und das ist eben deswegen Herzensbildung und nicht Herzensformung. Ja, also der Bildhauer gegen den Gärtner. Und der Gärtner schneidet immer besser ab. Also wenn Sie den Samen haben von einem Eichenbaum, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ich brauche dem nicht beizubringen, dass er keine Begonie ist. Ja, er hat alles in sich. Ich kann auch das Wachstum nicht beschleunigen auf gesunde Weise. Aber ich kann es optimieren, wenn er Sonne, Luft, die richtige Temperatur, Feuchtigkeit, alles bekommt, einen mineralstarken Boden und so weiter. Und beim Kind ist das genauso. Es braucht Nähe, Entwicklung braucht Zeit. Die gute Nachricht ist, dass diese Bindung und damit die Entwicklung immer spontan geschieht, sofort, wenn die Bedingungen bereitgestellt werden. So wie immer Wasser bergab fließt, sobald es die Gelegenheit dazu hat. Das ist das Schöne daran. Und deswegen ist es auch nie zu spät dafür. Aber diese Bindung, wenn es uns gelingt, das heranzubilden. Ich bringe mal ein Beispiel mit Mozart. Er musste erst die menschlichen Fähigkeiten, das Potenzial, das jedem Menschen zu eigen ist, auch einem Alkoholikerkind mit einem IQ von 60 vielleicht, zum Beispiel Ausdauer zu lernen und Disziplin und diese menschlichen Fähigkeiten, die in jedem Menschen grundgelegt sind, Denn ansonsten kann er noch so ein begabter Klavierspieler sein oder mit Sinn für Melodie und Musik. Er wäre nie in der Lage, durchzuhalten oder ein Konzert zu spielen und nicht abends vielleicht mit seinen Freunden eine Flasche Wein zu trinken oder zu spät ins Bett zu gehen, sodass er sich nicht konzentrieren kann. Oder ein Marathonläufer. Die Grundbedingung, um das individuelle Talent zur vollen Entfaltung zu bringen, ist erstmal, dass das menschliche, das allgemeine Potenzial entfaltet ist. Ich hoffe,
Jetzt nehmen wir mal davon, gehen wir mal davon aus, wir merken, dass unsere Kinder nicht wirklich gebunden sind. Es ist ja auch schon so, die Welt drumherum ist auch oft sehr verführerisch, gerade Eltern, die ihre Kinder im christlichen Sinne gerne aufziehen wollen, sehen sich oft auch es ist eine Kultur, die mit viel Effekthascherei arbeitet, also Kindergeburtstage werden in Vergnügungsparks gefeiert und, es ist viel, viel Effekthascherei dabei, würde ich sagen. Und da fällt es manchmal schwer, mit diesen einfachen Dingen dagegen anzuhalten. Auch ein Brettspiel ist was anderes als ein Computerspiel. Ein Computerspiel ist natürlich, wenn es ein gut gemachtes ist, natürlich viel, ja, spricht die Sinne ganz anders nochmal an, als einfach so ein Mensch ärger dich nicht spielt. Also die Welt ist so umgeben von Kicks, würde ich sagen. Und da stehen Eltern dann oft da und versuchen, diese einfache Bindung zu halten. Gehen wir davon aus, sie ist nicht da. Man spürt das ja, ne? Wenn die Kinder dann mit gesenktem Kopf ins Zimmer gehen und dann einfach darin verschwinden, sich einschließen und erstmal, wenn man Pech hat, haben sie ein Smartphone und dann da sich Stunden mit verziehen oder einfach ein Buch neben sich in die Ecke schmeißen und erstmal Stunden nicht ansprechbar sind. Dann fragt man sich natürlich, wie kann ich denn diese Bindung überhaupt herstellen? Ich meine, ich kann das Kind ja nicht zwingen, gebunden zu sein.
Richtig. Das ist ein ganz großer Punkt, den Sie ansprechen. Wie fange ich an? Es stimmt völlig. Wir sind heute immer mehr auf uns gestellt und da ist eben unsere Emergenz, unsere Kreativität gefordert, weil es bedarf einer ganz großen Anstrengung. Aber es ist möglich und es ist wirklich die beste Investition überhaupt. Wir haben dadurch, dass die Kultur uns nicht mehr so unterstützt und vieles weggebrochen ist, die Möglichkeit, ein eigenes, also aus der Not heraus, ein eigenes Bindungsdorf aufzubauen, wenn zum Beispiel die Verwandten zu weit weg wohnen oder wenn ich alleinerziehend bin. Suchen wir uns natürlich in etwa gleichgesinnte Eltern, die auch als erwachsene Vorbilder dienen können. Wir können Strukturen schaffen. Wir können eine eigene Familientradition schaffen. Zum Beispiel freitags ist Familientag. Bleibt der Fernseher aus, die Handys kommen weg. Da spielen wir was oder reden einfach. Und genau was Sie sagen, den Kick, diesen Overload, diese viel zu viel Emotionen und Eindrücke, die ein Kind nicht mehr in der Lage ist zu verarbeiten, verwirren das Kind. Das ist wie wenn ich zu viel esse, dann streikt der Magen irgendwann. Ich bekomme ein Problem, ein Verdauungsproblem und dem ganzen Menschen geht es schlecht. Und wenn zu viel Emotionen reinkommen, ist das genau dasselbe. Unser Bindungsgehirn hat da, man kann sich das vorstellen wie so einen kleinen Bodyguard, fährt dann eine Firewall hoch. Das sagt, jetzt ist zu viel. So viel Informationen kann ich nicht verarbeiten. Die Hauptaufgabe des Gehirns besteht ohnehin darin, 98% aller eingehenden Informationen rauszuschmeißen, um in der Lage zu sein, die verbleibenden 2% überhaupt sinnvoll verarbeiten zu können. Und dann ist es einleuchtend, wie entscheidend es ist, dass die richtigen 98% ausgefiltert werden. Ja, und dazu braucht das Kind Ruhe. Und wenn diese Firewall hochgefahren ist, sagt das Gehirn, stopp, da geht nichts mehr rein. So wie der Magen irgendwann sagt, oder wir selber machen schon das Gesicht und sagen, ich platze, ich kann nicht mehr. Und wir müssen das unsere Kinder schützen, dass sie zu viel essen oder eben auch zu viel Input bekommen. Und deshalb, gerade wenn die Kinder klein sind, ist es noch relativ einfach, dass wir das Umfeld bestimmen. Ein kleines Kind muss nicht auf jede Kirmes und ich weiß, auf dem Hof, auf dem ich wohnte, auf so einem kernsanierten Vierkanthof, da waren 11 Kinder und die Eltern haben die ersten Jahre immer gesagt, wenn der Eismann im Sommer vorbeikam, wie gut, dass sie noch nicht wissen, dass diese Klingel das Zeichen ist, dass das Eis vorbeifährt. Ja, versuchen wir die Kinder zu schützen. Sie müssen nicht auf jeden Kindergeburtstag. Sie können auch noch auswählen, mit welchen Freunden Sie zusammenkommen. Kinder sind relativ unkompliziert. Die nehmen das Kind, was da ist, auch wenn sie sich damit vielleicht streiten oder so. Aber schauen wir, mit welchem Kind, welches Kind hat einen guten Einfluss und mit welchem Kind geht es gut und fördern diese Freundschaften. Und wenn das Kind, sagen wir, zu einem Freund will und Sie wissen genau, dass es danach wieder Albträume hat, weil der Unsinn erzählt oder macht, dann sagen Sie vielleicht, Mensch, du brauchst doch die neuen Sneakers, die hast du dir so gewünscht, da wollte ich heute mit dir hinfahren. Also versuchen Sie dann schon mal bessere Angebote zu machen. Oder wenn das Kind eben nicht schon die Fernsehzeitung lesen kann und sieht, was überall kommt, entscheiden Sie, welcher Film geguckt wird und bieten ihn proaktiv an. Und entscheiden Sie vor allem, ob und wie lang überhaupt Medienkonsum, ob und wie lang mit Freunden. Die seriöse Wissenschaft sagt, dass bei kleineren Kindern, wir sprechen hier von bis 8 oder 10 Jahren sogar, es genügt, wenn sie 3 Stunden in der Woche mit Gleichaltrigen zusammen sind. Weil die Gleichaltrigen haben nicht die Reife, deshalb so viele Verletzungen. Und wenn das Gehirn sich binden muss, wenn es von Papa und Mama weg ist, ist die große Gefahr, dass sie sich an ihre Gleichaltrigen binden. Und dann lernen sie von denen. Sie können nicht anders. Sie haben vielleicht immer Pink gehasst und mochten Orange. Auf einmal haben sie eine beste Freundin, die trägt nur Pink. Ja klar, auf einmal ist die Lieblingsfarbe Pink. Wir wundern uns und da sagen, oh, unser Kind hat einen eigenen Geschmack entwickelt. Und genauso ist es, wenn wir überall hören, das Kind muss doch unabhängig werden. Es muss in die Unabhängigkeit möglichst geschubst werden. Nein, echte Unabhängigkeit und echte Selbstständigkeit ist die Frucht einer gelungenen, guten Bindung in der richtigen Ordnung. Dann werde ich frei und unabhängig. Dann komme ich meine Eltern später gerne sonntags besuchen und nicht, weil die sonst beleidigt sind, wenn ich nicht alle 14 Tage komme. Das ist ein Riesenunterschied. Der nährt auch die Eltern mehr. Oder Jugendliche, die früh das Haus verlassen, da sagen wir, ach, die sind so selbstständig und so unabhängig. Nein, die haben sich an Gleichaltrige gebunden. Und das ist eine Quelle für viele Verletzungen. Daher kommen diese vielen auch im Extremfall Depressionen und Ritzen und Selbstmorde, also jetzt im Extrem, aber auch viel, viel Herzeleid. Und darum ist es wichtig, dass wir versuchen, die Bindung ohne ständig Sonderangebote zu machen, guthalten. Ich habe einen Bruder, die Kinder hatten die ersten Jahre keinen Fernseher und jetzt kamen die mal zu Besuch und wir hatten aber was Wichtiges zu besprechen und mussten die Kinder irgendwie zur Seite kriegen und hatten dann einen tollen Walt Disney Film geholt und die Kinder guckten den und nach 20 Minuten kamen sie ins Wohnzimmer und sagten, das ist langweilig, dürfen wir in den Garten gehen. Und das ist toll, wenn uns das gelingt. Und wenn die Kinder schon in der Sucht sind mit den Medien, versuchen wir behutsam, da Rituale und eine Struktur reinzubekommen. Das ist so wichtig. Wir haben eine Struktur fürs Essen und eine Kultur. Ein hungriges Kind, was nach der 6. Stunde oder 8. Stunde nach Hause kommt, keine Mutter würde da den Pudding auf den Tisch stellen, den Nachtisch. Jede Mutter weiß, satt gegessen wird eine Hauptspeise und der Dessert kommt im Anschluss. Das ist so das Sahnehäubchen. Dann ist er auch nicht schlimm. Wenn ich mich am Dessert satt esse, ist das schlimm. Alkohol dasselbe. Ja, wenn ich auf einer Hochzeit bin, auf einer Feier, Alkohol ist was Gutes. Jesus hat auch Wein getrunken, aber eben in Maßen und bei dem richtigen Anlass. Wenn ich meinen Durst mit Alkohol lösche, ist es schädlich. Und da müssen wir diese Kultur entwickeln, uns mit Freunden zusammentun und dann vielleicht auch mal mit einem Freund, dass unser Sohn mit dem Vater oder mit einem Freund zum Angeln geht oder zum Wandern, in die Natur geht und gute Gespräche. Ich habe das mit meinen Zwillingsnichten, die ihren Vater verloren haben, mit denen unternehme ich regelmäßig was. Aber ich gehe nicht ins Kino oder so, sondern in der Hauptsache sind die glücklich, dass die einen haben, der aktiv zuhört, der mit denen redet. Und wenn wir spazieren gehen und wenn es auf dem Weg zur Eisdiele ist, man sich nicht so in die Augen gucken muss, dann kommen die Fragen zum Vater, die Fragen, die sie wirklich bewegen und so weiter. Das kann ich nicht erzwingen. Es ist mit der Bindung so, wie in dem englischen Wort to fall in love, wenn wir uns verlieben, das widerfährt uns. Die englische Sprache ist da so intuitiv. Und unser Kind fällt in Bindung, wenn die Bedingungen gut sind. Wir können das nicht erzwingen. Wir können die Bedingungen großherzig bereitstellen. Und die Hauptbedingung, die wichtigste, wenn Sie das als Faustregel mitnehmen, ist viel gewonnen, ist, dass unser Kind sich in unserer Gegenwart willkommen fühlt, und zwar so, wie es ist. Dass das Kind sich in unserer Gegenwart willkommen fühlt. Selbst wenn wir gerade arbeiten müssen, erstmal ein nickendes Willkommen und dann, ja, Mama kommt gleich. Aber nie mit einem Nein ein Kind begrüßen.
Das sind, denke ich, schon viele Ansatzpunkte über die Herzensbildung. Und ich möchte jetzt doch gerne unseren Hörern die Gelegenheit geben, auch mit in dieser Sendung zu Wort zu kommen, auch mit ihren Fragen. Sie können direkt anrufen und mit Frau Schmidt sprechen unter 089 517 008 008. Die Nummer zu dieser Lebenshilfesendung Herzensbildung. Wie geht das? Mit Maria Elisabeth Schmidt, der Gründerin von Gipfel der Herzensbildung, 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfesendung heute zum Thema Herzensbildung. Wie geht das? Inmitten der Worte von Bildungskrisen und Bildungsangeboten sprechen wir mit Maria Elisabeth Schmidt. Sie ist Buchautorin und Gründerin der Initiative Herzensbildung. Sprechen wir darüber, was eigentlich das ist, was uns wahrscheinlich fehlt, nämlich die echte Herzensbildung, die sich darin zeigt, dass wir auf der einen Seite einfühlsam sein können und fürsorglich gegenüber anderen Menschen, dass wir widerstandsfähig werden in Schicksalsschlägen auch und dass wir in einer Gruppe als soziales Wesen stehen können, unsere eigene Meinung vertreten können, ohne andere zu verletzen, aber auch ohne uns immer gleich anzupassen. Das sind so drei Zeichen dafür, dass eine echte Herzensbildung stattgefunden hat, wie das geht. Überbindung vor allem auch gerade in der Kindheit, das hat uns Frau Schmidt erklärt. Sie stützt sich dabei auf die Erkenntnisse des kanadischen Psychologen Gordon Neufeld. 089 517 008 008 ist die Nummer. Eine Hörerin hat sich gemeldet, ohne ihren Namen zu nennen. Ich grüße Sie.
Guten Tag. Ja, mir geht's heute sehr schlecht. Nicht nur heute, schon länger. Ich bin depressiv und ich gehöre zu den Personen, die 15 oder 20% sind, die hochsensibel oder sensitiv sind. Das vorab mal. Ich habe Schwierigkeiten in Sachen von Bindung. Also egal, ob es jetzt Männlein, Weiblein sind, wenn ich Beziehungen aufbauen will, ich bin sehr distanziert. Und das merken die Menschen ziemlich bald. Und ich kann mich nicht so einlassen auf die Menschen. Wenn ich merke, ich bin keine Konkurrenz, dann geht es ganz gut. Aber wenn ich merke, dass ich so sehr gefordert bin, und dann habe ich Schwierigkeiten. Ich kann dann mit den Menschen, ich ziehe mich dann meistens zurück.
Ja, ich meine, vielen Dank für Ihre Offenheit. Also es ist natürlich so, die Hochsensiblen, das ist auch in dieser Serie zur Reife erziehen, da habe ich mehr Raum darüber zu sprechen. Die Hochsensiblen erleben natürlich alles intensiver und sie bekommen viel, viel mehr mit. Ich habe also auch eine Nichte, die ist hochsensibel, die hört auch hohe Töne, die ich überhaupt nicht höre. Und die merkt jede Stimmung, wenn sie sich eben nicht so willkommen fühlt bei jemandem. Bindung ist immer eine Sache des Vertrauens. Und ich kann mich nicht binden, nicht öffnen, wenn ich jemandem nicht vertraue. Wir können ja nicht mal ein kleines Kätzchen nähren, wenn es uns nicht vertraut. Und auch wir würden von einem Fremden keine Suppe essen. Das kann die total gesund aussehendste, schönste Gemüsesuppe sein. Wenn wir aber nicht wissen, ob der Fremde da einen Tropfen Arsen reingetan hat, wir können es nicht essen und nicht verdauen. Und wir können auch ein Gespräch und eine Bindung dann nicht annehmen. Und das ist sehr schwierig. Die gute Nachricht ist, es braucht eigentlich nur, jeder Mensch braucht im Ernstfall nur einen einzigen Menschen und dann ist es nie zu spät, dem er vertrauen kann. Oder eben einen Schöpfergott, an den er glauben kann und sich an ihn binden kann und bei ihm ausweinen kann. Weil, was ich eben sagte zu den Tränen, selbst wir Erwachsenen und auch schon ab 3 Jahre, ein 3-jähriges Kind weint nicht gern im Supermarkt vor Fremden. Wir brauchen einen geborgenen Ort, wo wir uns gekannt und verstanden fühlen. Das ist diese 6. Bindungswurzel, wo wir vertrauen können, wo wir nicht zu hören bekommen, Sister, habe ich dir doch gleich gesagt und das hast du jetzt davon, sondern gerade wenn wir Mist gebaut haben, brauchen wir einen, der uns wieder aufrichtet, der sagt, oh, da ist aber einiges schief gelaufen für dich, der aber an unserer Seite bleibt, der
an uns
festhält. Und da können Sie, wenn Sie gläubig sind, für beten, dass Gott Ihnen das schenkt oder einen Menschen schenkt oder auch mit Ihrem Pfarrer sprechen. Vielleicht kennt er jemanden, der aus der Gemeinde, der Sie gern an die Hand nimmt. Also es gibt, beten Sie dafür, das ist eine ganz große Möglichkeit für Gläubige, die diesen Zugang haben. Aber auch wissenschaftlich, suchen Sie sich jemanden, vielleicht können Sie in irgendeine Gruppe gehen oder es kann auch ein Sportverein oder ein Literaturclub sein oder Musik, was gerade Ihr Interesse ist und vielleicht finden Sie da welche, weil gerade die Hochsensiblen haben oft eine künstlerische oder musische Ader und wenn Sie da irgendwo in eine Gruppenveranstaltung gehen, lernen Sie viele andere, die auch hochsensibel kennen und die gehen manchmal behutsamer miteinander um. Es ist schon wichtig zu wissen, dass Hochsensibilität, das will ich zum Schluss noch sagen, es ist, oft wird das verwechselt in der Gesellschaft, dass wir meinen, jemand, der hochsensibel ist, muss gleichzeitig auch hochsensibel und empathisch fürsorglich anderen gegenüber sein. Nein, letzteres ist wiederum diese Frucht dieser gelungenen Reifeentwicklung. Die Hochsensiblen erleben für sich alles. Die sind, wer nicht aufmerksam ist, der sagt schnell ganz platt, die sind ja super empfindlich und Mimose und alles. Die sehen nicht, dass diese Menschen viel mehr leiden und sie werden doppelt bestraft dafür, anstatt dass das Talent genutzt wird. So Hochsensible, die können ja wunderbar in der Psychologie arbeiten oder in der Traumabereich, in vielen Bereichen, wo es wichtig ist, herauszufinden oder auch als Anwalt, wenn als Rechtsanwalt, wenn ich zwischen den Zeilen gut lesen kann und herausfinden kann. Also das sind ganz tolle Talente, die diese Menschen haben. Und die werden oft mit Füßen getreten. Aber das wäre mein Vorschlag. Versuchen Sie mal auf diese Weise einen zu finden. Und wenn Sie dann eine Freundin oder einen Bekannten kennenlernen, dem Sie vertrauen, mit denen Sie über das sprechen können, dann trauen Sie sich auch, die Gefühle auszudrücken und Ihren Reichtum, den Sie haben, auszuleben.
Ja, das ist aber schwierig. Ich arbeite ehrenamtlich in der Kirche und da ist es nicht anders wie draußen. Also ich habe nicht
das Gefühl. Ja, in der Kirche sind auch Menschen, ne? Also wir sind ja nicht besser, aber wir sind besser dran. Wir haben den Zugang zu den Sakramenten. Gott lädt uns immer ein, wenn einer uns nicht Gutes tut, dass wir barmherzig sind und ihm verzeihen. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Aber wenn sie Gutes tun, da ist ja schon so viel Segen drin.
Ja, bloß kann ich im Moment nicht davon zehren. Ich habe heute Morgen so gedacht, dass ich meinen Glauben dadurch verloren habe. Ich kann nicht mehr an mich glauben und an was anderes schon gleich gar nicht.
Ja, dann bin ich sicher, dass viele Zuhörer Sie jetzt mit ins Gebet schließen, mich inklusive.
Danke, das ist
und hören Sie auf Ihr Herz und suchen Sie das Gute und sagen Sie, sprechen Sie mit Gott. Sie können Ihnen ja sagen, also bitte hilf mir, dass ich wieder glauben kann. Ich komme sonst nicht durch. Ja. Und versuchen, also Sie haben ganz viele Möglichkeiten. Wenn es Ihnen gelingt, die beherzt anzufassen, dann kommen Sie einen Schritt weiter. Nicht wie ein Känguru, gehen Sie in kleinen Schritten. Trauen Sie sich das zu und versuchen Sie da auf Ihr Herz zu hören.
Danke.
Ja, Gottes Segen. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke unserer Anruferin. Gottes Segen Ihnen. Und Herr Schenk ist der nächste Hörer unter 089 517 008 008. Er ruft uns aus dem Ruhrgebiet an. Grüß Gott, Herr Schenk. Ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen,
Frau
Herr Schenk.
Frau Fröhlich und Frau Schmidt. Mhm. Ich habe 2 Punkte. Sie haben ein gutes Thema, als Sozialpädagoge geht mir das auch vom Herzen. Ich habe die erste Frage ist Vertrauensbildung mit der Bindung identisch für Sie? Oder für mich ist Vertrauensbildung noch vor der Bindung?
Auf jeden Fall.
Irgendwo.
Auf jeden Fall.
Ja?
Ich kann erst in Bindung fallen, das, wenn ich jemandem vertraue.
Ja, ja. Und ich denke, das geschieht schon während der Schwangerschaft oder sogar noch vorher bei den Eltern.
Natürlich, es gibt viel pränatale Erfahrungen. Ja. Pränatal, ja. Hm.
Ja, ja, richtig.
Ja.
Das zweite wäre, ist Bindung das Gleiche für Sie wie Beziehungsarbeit
sind
da Differenzen?
Der Begriff von Bindung kommt ja von Bowlby, das haben Sie ja dann im Studium auch gehabt. Er hat ja dieses Wort geprägt und im Grunde ist es so, dass Bindung nichts anderes ist als das wissenschaftliche Wort für Beziehung oder für Liebe. Mhm. Aber in der psychologischen Literatur, mein Professor hat sich mal die Mühe gemacht und über 100 Psychologiebücher durchgeschaut. Einmal war im Vermerk das Wort Liebe genannt. Es ist für wissenschaftliche Zwecke, für die Empirie nicht nutzbar, nicht messbar. Aber Bindung ist der Begriff. Und ich kann mein Kind nicht zwingen, sich an mich zu binden und mir zu vertrauen. Ich kann es nur die Bedingungen so günstig machen, dass die Chance sehr groß ist. Also es ist ähnlich wie, ich kann das schnellste Internet haben. Ich kann, Professor Neufeld sagt es selber, der hat viele Kinder und Enkelkinder. Er sagt, wenn ein Enkelkind mir nicht traut, weil es zu klein ist und mich so lange nicht gesehen hat, dann nützt mir nicht, dass ich ein Buch geschrieben habe, dass ich Professor bin und alles, sondern ich muss meine Hausaufgaben tun, damit das Kind mir vertraut, meiner Liebe vertrauen kann. Denn wenn ich die schnellste Internetverbindung habe, um das als Bild zu benutzen, aber der Strom ist nicht eingeschaltet oder ich habe keine Internetverbindung, nützt mir das gerade gar nichts. Es muss aktiviert werden. Und das muss ich muss eben, gerade wenn auch Jugendliche, die einem vielleicht verloren gegangen sind, sich abwenden, man hat Streit, die binden sich an ihre Peers, an ihre Gleichaltrigen, dann habe ich viel Arbeit zu tun, um die Herzen wieder zurückzugewinnen. Ja, ich kann nur einen Einfluss auf einen Menschen haben, dessen Herz ich gewonnen habe. Und das Paradoxe ist oder das Traurige ist, dass die ganzen Rattenfänger von Hameln, die ideologischen Rattenfänger und Ideologen, die wissen genau um die Bindungsforschung und die nutzen das. Die wissen genau, wie sie die Unreifen hinkriegen, denen erzählen, wie toll sie sind und die Jugendlichen, die vielleicht Probleme haben, die sagen, ah, endlich mal einer, der erkennt, was in mir steckt. Und dann folgen sie diesen Ideologen. So rekrutieren die sich die. Aber eben, um sie kaputt zu machen, um sie zu benutzen und zu manipulieren. Aber wir, die es gut meinen mit den Kindern, wir müssen erst die Kinder gewinnen, bevor wir ihren Einfluss haben können. Mhm. Und die Frucht dieser Bindung und dann dieser daraus resultierenden Reifeentwicklung, die Krönung ist ja erst die Moralentwicklung und Tugendentwicklung und der Glaube. Ja, wenn meine Eltern ein tolles Vorbild sind und das auch glaubwürdig leben, bin ich am ehesten bereit, deren Werte auch zu übernehmen und moralische Werte zu entwickeln. Wenn ich unreif bin, kann ich das nicht. Dann bin ich da viel zu schwach dafür. Hm. Ne?
Vielen Dank, Herr Schenk, für Vertrauen als Voraussetzung für Bindung und die wieder als Voraussetzung für Werteentwicklung. Ich danke für Ihre Frage. Alles Gute ins Ruhrgebiet. Und Herr Lohkamp ruft uns aus Germering an. Er ist der Nächste in dieser Lebenshilfesendung zum Thema Herzensbildung. Ich grüße Sie, Herr Lohkamp.
Ja, grüß Gott, Frau Schmidt. Ich habe zwei Fragen. Die eine zielt auf den kanadischen Psychologen Westgeistes Kind. Er wohl ist oder welcher Wissenschaftsrichtung er angehört. Und das Zweite ist, das bezieht sich auf die Heilbarkeit, auf die Stufigkeit, die bei Ihnen ja rauszuhören ist, dass man da bestimmt nicht eine Sache vor der anderen machen kann. Jetzt, das knüpft ein bisschen an, wie Sie gerade Herrn Schenk geantwortet haben. Also zunächst mal zur Heilbarkeit. Wenn ich jetzt also ein Defizit habe in einem bestimmten Alter, wo diese Stufe dran ist, und ich fange jetzt an mit dem betreffenden Jugendlichen, beispielsweise mit 20 oder wann auch immer, er dann gerne nochmal etwas dazulernen möchte, dann kann ich ja diese Stufe nicht nochmal wiederholen, denn er ist ja jetzt schon 20. Die Frage ist nur, inwieweit kann ich das denn dann wiederholen und auf welche Art und Weise, das zielt genau dahin, wenn dann solche Rattenfänger daherkommen und so, dass das nicht passieren kann.
Ja, also zunächst zu Professor Gordon Neufeld. Er ist ein international renommierter und bekannter Wissenschaftler, der eben klinischer Entwicklungspsychologe ist. Er hat in Vancouver an der UBC gelehrt, in British Columbia, in Kanada. Er hat 20 Jahre eine eigene therapeutische Praxis gehabt und hauptsächlich mit Eltern, die Probleme mit Kindern hatten, gearbeitet, ist fünffacher Vater und derzeit sechsfacher Großvater, hat also da viel Praxis und hat aber eben sein Lebenswerk ist theoretische Forschung und Kleinarbeit. Er ist Bindungsforscher seit also über 40 Jahren, Entwicklungspsychologe und Bindungsforscher, und macht auch nutzt auch die wissenschaftlichen neuesten Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften. Sein Sohn lehrt Neurowissenschaften an Harvard und er ist auch Christ. Also das vielleicht in aller Kürze. Man kann das googeln, Gordon Neufeld, PhD. Ja. Und er ist weltweit also einer der angesehensten, was Aggression angeht. Da ist er ein super Fachmann. Ja. Er hat selber ein Asperger-Kind, also kennt, ist auch selber hochsensibel, sagt er auch, ist kein Geheimnis.
Ach ja.
Und ist wirklich da sehr renommiert. Und in vielen Sprachen ist er ein Institut und gibt er Vorträge. Und er ist jetzt gerade auch wieder nächste Woche oder wann in Berlin. Er kommt alle 2 Jahre nach Europa und reist da quer durch. Und so, die zweite Frage, die zweite Frage, sehr
Heimat,
gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Also alt werde ich unausweichlich, wenn ich länger lebe. Reife Entwicklung ist nicht unausweichlich. Und die Neurowissenschaften kann heute diesen präfrontalen Kortex, die Größe dieses frontalen emotionalen Mischbechers, der die linke und die rechte Gehirnhälfte verbindet, fotografieren und messen. Und man hat festgestellt, Gordon Neufeld ist das aufgefallen, als er gelehrt hat. Er hat dann 6 Jahre, hat ihm das Familienministerium, also das kanadische Staatssystem, noch die 30, jeweils jedes Jahr die 30 Schwerstverbrecher unter den Jugenddelinquenten im Gefängnis anvertraut, mit denen die nichts mehr anzufangen wussten. Und er hatte bahnbrechende Erfolge. Und da hat er festgestellt, dass die sich ähnlich verhalten wie diese kleinen 4-, 5-Jährigen und 3-Jährigen.
Ja, genau.
Und die Neurowissenschaft hat herausgefunden, dass dieser präfrontale Kortex bei den meisten Jugendlichen im Gefängnis dieselbe Größe hat wie ein 4-Jähriger. Das heißt, diese Reifeentwicklung konnte noch nicht geschehen. Wir sprechen, wenn wir als Behavioristen als auf das Verhalten gucken, sprechen wir von Defiziten, was nicht richtig ist, wissenschaftlich nicht korrekt, weil dieser Jugendliche hat kein Defizit, sondern wenn ich ihm bestimmte Nahrung nicht gebe, dass sie sich nicht entwickeln können, dann ist er sozusagen unterentwickelt. Die Entwicklung ist noch nie geschehen. Deswegen die gute Nachricht, es ist nie zu spät. Professor,
kann man tatsächlich nachholen.
Es ist nie zu spät. Und Sie können, ich kann das sofort belegen, ohne wissenschaftlich zu werden, ist aber auch wissenschaftlich, wenn wir alle, auch jeder Zuhörer, bin ich von überzeugt, kennen Menschen, die sind so alt wie ich oder älter, also erwachsene und ältere Menschen, wo sie sagen, boah, wann schließt der denn mal seine Pubertät ab? Wo wir sagen, die sind so unreif, so impulsiv, im Schwarz-Weiß-Denken verhaftet und nicht soziale Wesen. Das ist die Unreife, die nicht stattgefunden hat. Die gute Nachricht ist, wenn Sie so einen Menschen kennen, wo man sagen, was ein unangenehmer, was weiß ich, Nachbar oder Kollege, und auf einmal erleben Sie, dass der sich verliebt hat, der ist wie ausgewandelt, dann nimmt nämlich seine Reifeentwicklung ihren Lauf auf. Er hat einen Menschen gefunden, dem er vertraut, an den er sich binden konnte, mit dem, in dessen Gegenwart er beweinen konnte, was in seinem Leben alles schiefgelaufen ist. Das ist der Plan B der Natur. Also Reifeentwicklung ist nicht nur den Kindern aus heilen Familien vorenthalten. Die Natur hat immer einen Plan B. Und wenn ich dann eben mich später an einen Menschen binden kann, weil ich ihm vertrauen kann, und dann beweinen kann, oh, meine Eltern haben sich geschieden oder ich habe einen Krieg erlebt oder ich habe ein Bein verloren oder was weiß ich, was passiert ist, dann kann ich über die Tränen, die ich finde, in diesen Adaptionsprozess, dann kann der voranschreiten und kann diese Reifeentwicklung weitergehen. Das heißt, ich muss nichts wiederholen. Aber diese 6 Bindungswurzeln, ich kann dir mal kurz aufzählen, damit Sie sich ein bisschen besser was drunter vorstellen können. Das erste habe ich angesprochen, ist die Bindung über die Sinne. Im zweiten Lebensjahr hat das Kind die Fähigkeit, ja, es kann anfangen zu laufen, es kann aus dem Hör- und Blickfeld der Mutter weglaufen. Es braucht eine neue Ebene der Bindung und dann wächst die Fähigkeit heran, dass das Kind gleich sein will wie. Dann kommt Spracherwerb, dann kommt die Imitation. Das ist noch nicht gutes Benehmen, sondern ich mache Mama nach und sage Danke oder grüße mir die Oma, weil ich nachplappere. Selbst wenn ich sage, ich liebe dich. Im dritten Lebensjahr, wenn ich vielleicht merke, dass ich nicht zwar die gleichen blauen Augen habe wie meine Eltern, aber dass ich nicht in allem gleich bin, weil mein Ich langsam die Individuation fortschreitet, dann brauche ich etwas, wo ich wieder festhalten kann, das ist die Loyalität. Und alles hat 2 Seiten. Die Loyalität, ich will lieb sein für Mama. Jetzt will ich den Frühstückstisch decken und bin in der Lage dazu. Und ich halte immer zu meiner Mama oder zu meinem Papa oder an den ich gebunden bin, zu dem. Die Rückseite ist, ich bin dann total eifersüchtig. Jede Mutter weiß, dass die ein 3-jähriges Kind hatte und telefonieren wollte. Ja? Und im 4. Lebensjahr ist es die Wertschätzung. Da ist nicht das Loyale, sondern da kann ein Kind nicht oft genug auf meinem Schoß sitzen und von mir hören, wie ich mich darauf gefreut habe, auf seine Geburt zum Beispiel. Oder diese Dinge, wie wichtig es mir ist. Ja, nicht wie gut das Bild ist, was es gemalt hat, sondern ich liebe das Bild, weil das Kind das gemalt hat. Die Liebe ist, was zählt und eben nicht das Verhalten. Und im 5. Lebensjahr, da kann man von Freundschaft sprechen. Da ist ein Kind in der Lage, sein Herz zu verschenken und malt auch Herzchen. Auch die Jungs, die malen nur Herzchen. Die lieben dann alles. Die Omi, die Mama, den Papa, das Kätzchen, die Spaghetti, sozusagen alles. Und im 6., die 6. Bindungsstufe, ganz selten wird sie erreicht. Das ist diese Intimität, diese emotionale Vertrautheit, dieses sich gekannt wissen und fühlen. Und das kann natürlich nur in dieser Reihenfolge heranwachsen. Und viele Jugendliche sind auf der 2., 3. Stufe, da ist alles gleich. Der Wortschatz, die Kleidung, die Gesten, die Hobbys, die Lieblingsband oder die 3. Stufe, wo sie loyal sind. Auch in der New Yorker Bronx, die Band, die Bande ist loyal, weil und verrät den Kumpel nicht, der vielleicht einen Opa ausgeraubt hat.
Aber das Frau Schmidt, vielleicht, genau, weil wir jetzt nicht mehr sehr viel Sendezeit haben, nochmal ganz kurz daran anschließend, verstehe ich das dann richtig, dass wenn man feststellt, dass jemand, dass ein Jugendlicher eben auf einer früheren Stufe stehen geblieben ist, dann kann man wahrscheinlich nicht die anderen Stufen überspringen, sondern muss sozusagen erstmal nachholen.
Nein, ich muss ja erst laufen lernen, bevor ich dann Fahrrad fahren und reiten und sonst was lernen kann.
Das würde bedeuten, dass man erstmal diese viele Wertschätzung erstmal vermitteln muss, bevor überhaupt was weitergeht, zum Beispiel.
Schauen Sie sich an, wie viele Computerfreaks im Anzug und Krawatte als Sklaven vorm Computer sitzen den ganzen Tag. Das tun sie nur für die Wertschätzung für den Titel, der auf ihrer Visitenkarte steht. Ich sage es jetzt mal etwas überspitzt. Die lechzen alle nach Wertschätzung. Deshalb die Marken auf jedem Pullover, wer da ist, nicht ein Zeichen drauf. Man will dazugehören und man will gewertschätzt werden. Wir alle brauchen das. Und diese 6 Bindungswurzeln, da gibt's ja in der Fernsehserie, also in einem Erziehungskurs zur Reife erziehen, wird das ausführlich beschrieben, wie man das nähren kann. Es ist Arbeit, aber es ist die beste Investition, weil die gelungene Bindung bringt gelungene Bildung und eben auch gelungene Herzensbildung und auch die Früchte von Moral- und Tugendentwicklung und gelingende Beziehungen später in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz. Das macht mich demokratiefähig erst und auch nicht nur dialogfähig, sondern auch friedensfähig
letztendlich
und konfliktfähig. Und das wollen wir zwei, dreijährigen beibringen, deren Gehirnhälften noch nicht zusammengebrochen gewachsen sind. Das geht gar nicht. Völlig unwissenschaftlich.
Also auch dann vielleicht noch mit Blick auf ein aktuelles Thema, Missbrauchsskandal, es macht mich auch fähig, eben, oder auch vielleicht die Kirche fähig, da dann anzusetzen und vorzubeugen. Am besten ist das in dieser guten Beziehungsfähigkeit.
Ja, das Wichtige ist eben, dass nicht nur in den Seminaren die Ausbildung geschieht, ich arbeite jetzt in der Priesterausbildungshilfe, dass nicht nur die Bildung geschieht mit Wissensvermittlung, Ja, der beste Präventionskurs nützt ja nichts, wenn ich eine andere Absicht habe. Und man muss wissen, die Missbrauchstäter, die könnten diese Taten nicht tun, wenn ihr Herz nicht so gepanzert wäre und sie die Empathie hätten und richtig im Letzten fühlen können. Nicht nur wissen, sondern fühlen können, was sie ihrem Opfer tun. Mhm. Das würde sie davon abhalten. Und das kann man, man muss einfach diese Bindung, eine gute, gesunde Bindung herstellen und weiche Herzen. Und dann kann man das vermeiden. Das heißt, ich muss jetzt viel Symptomarbeit machen, ich muss Schadensbegrenzung, alles Mögliche versuchen, aber ich muss auch die Prophylaxe machen. Wer wird zum Priester zugelassen? Welche Bindung hat er? Wie reif ist der? Ein guter Priester muss die Fähigkeit haben, auch ein guter Familienvater zu sein, also die Reife zu haben, ja, und sonst kann er auch kein geistiger Vater sein für alle, für andere. Mhm. Und deshalb halte ich das für ganz wichtig, dass das auch in die hier mit berücksichtigt wird, die Bindungsforschung. Da ist es nicht glücklich, dass die Vereine immer mehr Priester sind, die jede Woche woanders sind. Ich sehe das mit meinen Nichten. Die lernen ihren Pfarrer nicht mal mit Namen kennen, wenn sie nicht jede Woche gehen. Die haben ja 4 Wochen hintereinander jede Woche einen anderen Priester. Das ist nicht gut für die Bindung. Wie soll ich dann da mich binden und geschweige denn die Kirche lieben lernen und ihr folgen?
Viele, ein Thema, das weit in alles hineinreicht, die Herzensbildung. Vielen Dank, Frau Maria Elisabeth Schmidt, dass Sie uns dieses, also auch dieses Konzept von Gordon Neufeld nochmal nahegebracht haben. Ich danke auch noch Herrn Lohkamp für seinen Anruf. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung nachhören möchten oder weiterempfehlen möchten, unter www.horeb.org in der Mediathek finden Sie in der Sendereihe Lebenshilfe diese Sendung in Kürze dann auch nochmal zum Wiederhören. Übrigens gibt es auch zum Thema Hochsensibilität und Depression, das ist ja ein Thema, das in dieser Sendung auch angesprochen wurde, eine Sendung ebenfalls in der Mediathek vor 3 Tagen. Am Montag ist genau dieses Thema bei Radio Horeb behandelt worden. Hochsensibilität und Depression können Sie auch im Internet nachhören unter www.horeb.org mit dem Ehetherapeuten und Bestsellerautor Reinhold Rute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Gabi Fröhlich verabschiedet sich auch von Frau Schmidt, von der ich hoffe, dass wir sie bald wieder hören. Alles Gute und Gottes Segen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Fröhlich, und herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war mir eine Freude. Jederzeit gerne wieder. Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.